Ich mache gerade den Pilotenschein. Da habe ich dann das Mikrofon gleich angelassen. Nein, stimmt nicht. War nur ein Spaß. Obwohl, ich bin schon einige Male geflogen. Ich meine, nicht nur mitgeflogen, sondern richtig geflogen. Das war bei einigen Prüfungen. Aber ist vielleicht auch kein gutes Thema. Ich habe eigentlich ein sehr ermutigendes Thema vorbereitet heute. Ihr seht das schon bei unserem ersten Bibelvers. Er wurde von Würmern zerfressen und hauchte seine Seele aus. Ein Zitat aus der Bibel. Weiß jemand, wo das steht? Bitte? Sehr gut. Also, Apostelgeschichte 12, Herodes. Wir betrachten diesen Vers einmal im Zusammenhang bei unserem nächsten Bild. Er wurde von Würmern zerfressen und hauchte seine Seele aus. Das Wort Gottes jedoch wuchs und breitete sich aus. Das steht hier so nebeneinander. Auf der einen Seite die Vergänglichkeit des Lebens, und auf der anderen Seite das Wirken Gottes inmitten von dieser Vergänglichkeit. Herodes Agrippa. Das sehen wir in unserem nächsten Bild. Herodes fand Petrus nicht. Also, wenn man im Neuen Testament liest, dann stoßt man sehr oft auf einen Herodes. Kann ein bisschen verwirrend sein, aber ich versuche ganz kurz eine Ordnung hineinzubringen. Da haben wir Herodes den Großen. Er starb 4 vor Christus. Er hat mehrere Frauen gehabt und daher auch sehr viele Söhne. Einige seiner Söhne hat er selber umbringen lassen. Das heißt, der Kindermord von Bethlehem war etwas, was zu Herodes dem Großen durchaus dazu gepasst hat. Nach seinem Tod wurde sein Reich aufgeteilt auf 3 von seinen Söhnen. Einer erhielt Galiläa, das war der Herodes Antipas. Er hat Johannes den Täufer töten lassen. Dieser Herodes ist bereits ein Enkel von Herodes dem Großen. Er ist ein Sohn von einem der umgebrachten Söhne. Herodes der Große war sehr argwöhnisch und hat noch wenige Jahre vor seinem eigenen Tod Söhne umbringen lassen. Das ist also bereits ein Enkel. Herodes Agrippa. Er hatte einen Sohn, der hieß sehr originell Herodes Agrippa. Die Historiker sagen dann, das ist der erste und der andere ist der zweite. Die Schwierigkeit für uns beim Bibellesen ist, hier steht nur Herodes. Hier in Apostelgeschichte 12. Herodes Agrippa der Erste. Sein Sohn kommt dann etwas später in Apostelgeschichte 26. Paulus verteidigt sich vor ihm. Er freut sich, dass er sich vor ihm verteidigen kann, weil er der König ein Jude ist. Und da erwartet Paulus ein gewisses Verständnis für die Streitfragen, um die es geht. Und dieser Herodes Agrippa der Zweite in Apostelgeschichte 26 wird dort aber nur Agrippa genannt. Das heißt, für den Leser der Apostelgeschichte ist es gar nicht so klar, wie die miteinander verwandt sind. Aber euch ist das jetzt klar. Herodes fand Petrus nicht mehr und zog von Judäa nach Caesarea und verweilte dort. Caesarea, dort war die Residenz von ihm. Herodes war in Jerusalem anlässlich des Passafestes und kurz davor hat er Jakobus umbringen lassen und hatte Ähnliches dann auch mit Petrus vor. Ich habe mit diesem Tod von Herodes begonnen, weil wir das genau datieren können. Das wissen wir, das war im Jahr 44. Und bei manchen Ereignissen in der Apostelgeschichte wissen wir nicht so ganz genau, in welchem Jahr sie waren. Und da ist es gut, dann solche fixen Daten zu haben, von denen wir ausgehen können. Herodes, er war erbittert gegen die von Tyros. Aber die haben dann das Einvernehmen mit ihm gesucht. Und Herodes hat dann eine Ansprache gehalten, wo er sehr bejubelt und umschmeichelt wurde. Und während dieser Rede ist er gestorben. Da heißt es dann eben, er wurde von Würmern zerfressen und hauchte seine Seele aus. Wie gesagt, das war im Jahr 44. Wann das mit Jakobus und Petrus war, wissen wir nicht ganz sicher. Wenn ihr da in Büchern nachlest, steht sehr oft auch im Jahr 44. Muss aber nicht so sein. Viele gehen eben davon aus, das war unmittelbar hintereinander. Also Jakobus, Petrus und dann geht er nach dem Passafest nach Caesarea und unmittelbar danach passiert das schon mit Tyros. Das muss aber nicht so sein. Da könnten auch ein oder zwei Jahre dazwischen gewesen sein. Also vielleicht war das auch schon im Jahr 42 mit Jakobus und mit Petrus. So, aber jetzt wollen wir es vom Beginn der Apostelgeschichte an betrachten. Anton hat uns das ja schon vorgelesen. Um jene Zeit ging König Herodes vor gegen einige von der Gemeinde. Er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festnehmen. Herodes, Agrippa der Erste, sah, dass es den Juden gefiel. Warum hat es den Juden gefallen? Das ist ja gar nicht so klar. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, so in den ersten Kapiteln bis zu Kapitel 5, lesen wir immer wieder, dass die Jünger, also die Judenchristen, durchaus respektiert waren, auch in der umgebenden Bevölkerung. Hier scheint ein Stimmungsumschwung eingetreten zu sein. Und das mag daran liegen, dass davor diese Judenchristen sich der Heidenmission zugewendet haben. Und so dieser Gedanke, dass jetzt Juden enge Gemeinschaft haben mit Heiden, eben weil sie alle Christen waren, das war für Juden etwas, was sie stark ablehnten. Und wohl von daher dieser Stimmungsumschwung, dass dann die Bevölkerung doch schon stärker gegen die Judenchristen war. Herodes, Agrippa der Erste, sah, dass es den Juden gefiel. Beides steht hier so nebeneinander. Wir lesen, dass Jakobus getötet wurde und wir lesen auch, dass Petrus gefangen genommen wurde und dann aber durch ein Wunder Gottes freikam. Das steht so nebeneinander, ohne dass uns irgendeine Erklärung gegeben wird. Es wird nicht gesagt, naja, Petrus, der war Gott wichtig. Wie geht's denn uns? Wenn du in Probleme hineinschlitterst und du merkst, na, da gibt's einen anderen Christen, dem geht's nicht so. Oder der hatte vielleicht ein ähnliches Problem, aber wurde geheilt. Wie geht's dir dann? Denkst du dann, naja, bin wahrscheinlich Gott nicht so wichtig wie der andere. Der andere ist ihm wichtiger, den hat er geheilt, aber mich eben nicht. Ich weiß auch nicht, wie es dem Jakobus ging. Jakobus, das war einer dieser 12 Apostel und, man muss weiter sagen, einer von diesen dreien, die ganz eng waren mit Jesus. Da gab es ja einige Gelegenheiten, wo Jesus Jakobus, Johannes und Petrus mit sich nahm. Also ein ganz enger Freund von Jesus. Wie ging es ihm? Er wurde gefangen genommen und hat gemerkt, aha, jetzt wird es ernst. Und Gott hat nicht eingegriffen. Aber eine ähnliche Situation haben wir schon früher. Johannes der Täufer. Der hat auf Jesus hingewiesen. Der hat gemerkt, ja, Jesus ist es, der Messias. Der zieht umher, er predigt, er tut Wunder. Und Johannes verschmachtet im Gefängnis. Und Jesus tut nichts. Wie ging es dem Johannes? Aha, bin ich ihm nicht wichtig? Habe ich mich getäuscht? Ist Jesus vielleicht doch nicht der Messias? Solche Fragen können dann auftauchen. Jakobus und Petrus, das steht so nebeneinander. Und ich finde das bemerkenswert, dass das so nebeneinander steht und überhaupt keine Erklärung gegeben wird. Warum hier so und warum dort anders? Hier finden wir uns wieder mit unserer eigenen Beobachtung. Auch wir sehen das. Da gibt es Menschen, die Gott lieb haben und die in große Probleme hineingeraten. Da gibt es Menschen, die Gott lieb haben und sterben, obwohl sie noch gar nicht besonders alt waren. Gott hat es zugelassen. Also, das ist etwas, was wir in unserer eigenen Erfahrung wiederfinden. Menschen leben mit Gott und trotzdem lässt Gott offenbar manches zu. Uns geht's da, also wir tun uns gar nicht so leicht damit. Wir neigen dazu, da irgendwie extrem zu werden. Entweder das eine zu betonen, zum Beispiel Petrus. Jemand hat vor allem diesen Petrus vor Augen und was Gott tut. Gott tut Wunder. Vielleicht aus einer eigenen Erfahrung heraus. Du wirst schwer krank, du betest, auch andere Christen beten für dich und plötzlich wirst du gesund und du merkst eines klar, da ist ein Wunder geschehen. Das ist nicht zufällige, natürliche Heilung, da war wirklich ein Wunder. Und was ist die Folge? Der Christ denkt, aha, jetzt habe ich's. So funktioniert, so muss man beten, dann passiert das. Und jeder, der so betet, der erlebt es dann genauso. Und dann wird ein Dogma gemacht. Ja, wenn wir nur genug glauben und beten, Gott will immer heilen, dann kommen wir zu so einem charismatischen Extrem. Also nicht alle Charismatiker sind extrem, aber es gibt manche, die da zu so einem Extrem kommen und die sagen, Gott will eigentlich immer heilen, es liegt nur an uns, wir müssen genug glauben. Und so eine Geschichte wie mit dem Jakobus, die wird dann am besten weggestrichen. Die gefällt uns nicht so. Aber dieser Rahmen der Vergänglichkeit wird von Gott jetzt momentan noch nicht aufgelöst. Gott verspricht es. Er wird das neue Reich schaffen, die neue Welt Gottes wird kommen, aber jetzt im Moment ist es noch nicht so weit. Jetzt tut Gott punktuell Wunder. Und wir hoffen noch auf diese neue Welt Gottes. Und diesen Rahmen der Vergänglichkeit wegschieben wollen oder verdrängen wollen, das funktioniert nicht. Das kann man vielleicht in der Dogmatik, aber in der Praxis funktioniert es nicht. Und dann umso härter wird dann die Konfrontation mit der Realität, wenn jemand mit dieser Erwartung lebt und dann wird er doch konfrontiert. Mit dieser Vergänglichkeit und man kann vielleicht noch mehr sagen, mit dieser in unseren Augen zufälligen Ungleichbehandlung. Wir wissen es oft nicht, warum der eine so und der andere anders. Das sind Ungleichheiten. Also es geht ja nicht nur um die Vergänglichkeit. Es geht nicht nur darum, dass wir 90 oder 100 Jahre alt werden und dann sterben, sondern auch darum, dass so scheinbar zufällig der eine schon viel früher stirbt oder viel mitmachen muss. Also, unser Leben spielt sich ab in diesem Rahmen der Vergänglichkeit. Aber innerhalb dieses Rahmens können wir viel von Gott erwarten. Und da kann ja leicht das andere Extrem kommen. Wenn jemand nur den Jakobus vor Augen hat, dann sagt er sich, naja, auch wenn ich Christ bin, kann trotzdem alles Mögliche passieren. Kann ich sterben, umgebracht werden, vielleicht schon in jungen Jahren. Stimmt. Und wenn jemand dann nur mehr das sieht, dann resigniert er und erwartet wenig von Gott. Und das ist schade, denn innerhalb dieses Rahmens der Vergänglichkeit ist eigentlich viel möglich. Innerhalb dieses Rahmens möchte Gott viel tun. Und da sind wir durchaus ermutigt, dass wir beten darum. Und es erwarten. Die Christen, die um Petrus gekämpft haben, die haben gebetet, tagelang und wie es scheint eine Nacht hindurch. Und sie haben dann ein Wunder erlebt. Also, dieses Nebeneinander. Einerseits die Vergänglichkeit, die Ungleichbehandlung, wo wir keine Erklärung haben. Und andererseits aber innerhalb dieses Rahmens, Gott möchte Wunder tun. Der Herodes ließ auch Petrus festnehmen. Und wie ging es dann weiter? Die Claudia hat uns ja das schon so anschaulich geschildert. Da kam ein Papierengel. Aber vielleicht war er nicht das Papier. Wie hat er ausgesehen? Vielleicht wie ein normaler Mensch. Ein Engel Gottes stand da. Und ein Licht leuchtete im Kerker. Und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn. Also Petrus hat geschlafen. Vielleicht war er so müde. vielleicht war es auch wirklich diese Gelassenheit. Petrus wusste ja, das kann nicht kritisch werden. Aber vielleicht war es diese Gelassenheit, dass er wusste, was auch immer passiert, Gott ist bei mir und mit mir. Petrus schläft. Und da kommt ein Engel. Ich weiß nicht, wie viele von euch sowas schon erlebt haben. Vielleicht nicht so viel, aber der Engel, wenn er auftritt, wahrscheinlich sieht er aus wie ein normaler Mensch. Und das haben wir vielleicht schon erlebt. Nämlich, dass ein Mensch in dein Leben tritt, vielleicht hast du mit ihm vorher kaum zu tun gehabt. Und auf einmal tritt er auf und hat einen ganz wichtigen Impuls für dich, was für dein weiteres Leben wichtig ist. Und dann verschwindet er wieder. Du weißt gar nicht, wie es ihm jetzt geht, wo er jetzt lebt, wo er sich jetzt aufhält. Also ein Mensch, der kurz in dein Leben tritt, eine wichtige Auswirkung hat für dich, dann wieder weg ist. So wie ein Engel, der auf einmal auftritt und dann wieder weg ist. Vielleicht hast du das auch schon erlebt und vielleicht gar nicht so registriert, was da Besonderes geschehen ist. Ein Engel, das ist eigentlich ein Bote. Ein Bote Gottes, ein Beauftragter, der in dein Leben hereintritt. Ein Engel kam und befreite den Petrus. Petrus verlässt das Gefängnis und er kommt dann zu dem Haus, wo für ihn gebetet wird. Petrus erzählte ihnen, wie Gott ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe. Und er sprach: Berichtet dies Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus, zog an einen anderen Ort. An welchen Ort zog er? Das wird hier nicht gesagt. Vielleicht wird es bewusst verschwiegen. Vielleicht ging Petrus nach Rom. Also, er hat wohl den Machtbereich des Herodes Agrippa verlassen. Herodes Agrippa regierte über ein Großpalästina, so ähnlich wie vor ihm sein Großvater Herodes der Große. Und wenn er dieses Großpalästina verlassen will, hätte auch nach Syrien können oder nach Ägypten, aber das wäre nicht viel näher, wenn man zu Fuß dorthin wandert, wie wenn er nach Caesarea und von dort abreist und wegsegelt nach Rom. Ist er vielleicht in 14 Tagen in Rom. Es gibt verschiedene altkirchliche Nachrichten. Wenn man die so zusammenfügt, würde sich ein bestimmtes Bild ergeben. Ich sage das jetzt mal so, aber es ist mit einem Fragezeichen. Petrus und auch die anderen Apostel verlassen Jerusalem, weil auch die anderen Apostel sind gefährdet. Sie werden nicht unbedingt gewartet haben drauf, wen sich der Herodes Agrippa jetzt als nächstes aussucht. Petrus will fliehen, vielleicht im Jahr 42, also vielleicht schon ein bisschen vor 44. Johannes Markus, der Sohn des Hauses, entschließt sich spontan dazu, ihn zu begleiten. Alleine reisen ist ja noch gefährlicher als zu zweit. Begleitet ihn nach Rom und dort kommt es dann zur Entstehung des Markus-Evangeliums. Wie gesagt, Fragezeichen, ganz sicher ist es nicht. Was lernen wir aus diesem Bericht? Wir haben hier so dieses Nebeneinander, Jakobus, Gott lässt es zu, Petrus, Gott tut ein Wunder. Wenn wir nochmal an den Anfang zurückgehen, Herodes wurde von Würmern zerfressen und hauchte seine Seele aus. Da geht es um Herodes. Aber im Prinzip gilt das ja für uns alle, dass wir auf den Tod zugehen. Also hier werden wir erinnert an unsere Vergänglichkeit. Inmitten der Vergänglichkeit gilt aber auch, das Wort Gottes jedoch wuchs und breitete sich aus. Gerade wenn wir so manchmal sehr brutal konfrontiert werden mit der Vergänglichkeit. Vielleicht im eigenen Leben, vielleicht durch Angehörige. Dann kann auch leicht das Gefühl auftauchen, Gott ist weit weg. Gott schweigt. Aber so ist es nicht. Auch in dieser Vergänglichkeit gilt es, das Wort Gottes, das Reden Gottes, es ist da. Das Reden Gottes, das erinnert uns an Gottes Nähe. Und das ist das Entscheidende, was auch immer vor uns liegt. Gottes Nähe. Gottes Nähe, das kann konkret bedeuten, dass du in ein Problem hineingeratest, in ein sehr großes Problem, und Gott tut ein Wunder. Gottes Nähe, das kann aber auch bedeuten, du geratest in ein Problem hinein und du musst da durch. Aber du bist nicht alleine. Gott begleitet dich dabei. Gottes Nähe. Gottes Nähe. Lassen wir uns da nicht wegdrängen davon. Amen.